In diesem Jahr, nach langer Ankündigung, ist es soweit. Das elektronische Rezept erhält Einzug in Deutschland. Seit dem 1. Januar gilt es. Für alle, die noch nicht so richtig damit in Berührung gekommen sind, hier nochmal ganz kurz der Überblick. Das sogenannte E-Rezept besteht aus einem digitalen Rezeptcode, der so einem QR-Code ähnelt. Und dieser Code kann dann verschiedene Medikamente beinhalten und lässt sich eben in der Apotheke einfach auslesen. Über eine App oder über die Gesundheitskarte. Ja, dieser Einzug, dieses E-Rezept steht damit auch dafür, dass eben die Digitalisierung in Deutschland immer mehr und mehr in der Gesundheitsversorgung Einzug erhält. Das bringt Veränderungen mit sich, große, kleine, aber auch vor allem viele Möglichkeiten. Das bringt aber auch Verunsicherungen mit sich und viele fragen sich, die große Frage, sind meine Daten eigentlich sicher und wo betrifft mich die Digitalisierung? Im Positiven wie vielleicht auch im Negativen in der Gesundheitsversorgung. Professor Jochen Werner ist ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essen und er beschäftigt sich schon sehr lange damit, wie man Kliniken und die Versorgung von Patienten digital besser gestalten kann und vor allem so, dass der Patient davon etwas hat. Und heute hier im Podcast will ich mit ihm darüber sprechen, wie es denn nun um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen steht und was er für ganz praktische Tipps für Patienten hat, wie sie die digitalen Angebote sinnvoll nutzen können. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ja, Herr Professor Werner, herzlich willkommen hier bei mir im Podcast.
Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr.
Ich habe es eben gesagt, wir haben jetzt seit einigen Wochen das elektronische Rezept als Pflicht in Deutschland eingeführt. Was ist Ihr Eindruck? Wie läuft das so?
Also, um ehrlich zu sein, bin ich erstmal froh, dass sie nun überhaupt läuft. Und das ist doch auch schon mal wieder ein guter Schritt, auch wenn man natürlich immer wieder von Schwierigkeiten hört. Aber ich glaube, das ist völlig normal, wie bei jeder anderen neuen Technologie. Irgendwas läuft schief, das läuft nicht alles rund. Und natürlich müssen sich auch die Menschen, die sich jetzt mit dieser neuen Technologie auseinandersetzen müssen, daran gewöhnen. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach ein bisschen mehr Verständnis bei allen Beteiligten. Denn wir brauchen diese Digitalisierung, wir brauchen natürlich ein E-Rezept. Und wir werden in ein, spätestens zwei Jahren, aber ich glaube eben früher, gar nicht mehr darüber sprechen und werden uns die Frage stellen, wie war das eigentlich früher?
Jetzt haben Sie gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Verständnis. Das ist ehrlich gesagt auch mein Gefühl, dass der Durchschnittspatient, nenne ich es jetzt mal, nicht besonders gut abgeholt worden ist über die Vor- und Nachteile eines solchen E-Rezepts oder eben auch der elektronischen Gesundheitskarte, die ja auch mehr und mehr Einzug erhält. Wie ist Ihr Eindruck? Können Sie Patienten verstehen, die da erstmal verunsichert und zurückhaltend sind?
Also ich habe absolutes Verständnis dafür, gerade auch, wenn man so ein bisschen die deutsche Kultur sieht. Ich finde, wir kritisieren sehr schnell. Und wenn etwas Neues passiert, dann sagen wir nicht, meine Güte, da sind vielleicht Chancen, sondern wir fangen nicht selten an, Dinge zu zerreden, eben Kritikpunkte zu identifizieren und die dann mehr nach vorne zu stellen. Und deswegen sage ich, ich verstehe diese Skepsis, aber wir sollten jetzt dazugelernt haben. Es nützt nichts, wenn wir zum Beispiel über die elektronische Patientenakte jetzt immer schlecht reden. Wir wissen, dass es noch nicht so funktioniert, aber auch die wird natürlich funktionieren. Immerhin ist sie eingeführt und jetzt sind wir in der Verbesserungssituation. Und es gibt ja keine Alternative dazu. Es gibt nicht die Alternative, dass wir sagen, wir bleiben bei den Karteikarten von Hausärzten oder bei irgendwelchen Arztbriefen, die viel zu spät ankommen. Es gibt keine Alternative. Also Digitalisierung, dann die Frage, wie schnell, wie macht man es? Und wir haben so viele Themen immer wieder probiert. Wenn Sie an die Gesundheitskarte zurückdenken, die hat ja auch viele Anläufe gebraucht. Und ich glaube einfach, jetzt ist es an der Zeit zu sagen, gut, da ist was angestoßen, wir geben dem eine Chance und wir werden alle sehen, dass es funktionieren wird. Nur ich kann immer noch nicht sagen, in welcher Zeit dann alles perfekt läuft.
Man hört das schon raus, Sie sind eben der Digitalisierung sehr positiv, ja, oder stehen der offen gegenüber. Jetzt haben Sie schon gesagt, diese Gesundheitskarte, die ja mittlerweile jeder kennt und in seinem Portemonnaie hat, die ist ja sozusagen das Symbol, weil wenn ich das richtig verstehe, darauf ist auch irgendwann meine Patientenakte, darauf ist dann auch das E-Rezept oder kann es sein. Ist das richtig? Erklären Sie uns doch mal. Sie haben jetzt die Chance, das, was viele verpasst haben, den Patienten davon zu überzeugen, wie sinnvoll das alles ist. Was habe ich da eigentlich jetzt im Moment schon in der Hand? Was ist eigentlich für mich schon möglich und warum ist das so wahnsinnig gut für mich als Patient?
Genau, also das ist natürlich eine Aufgabe jetzt, die würde den Podcast sprengen. Aber ich versuche mal ein paar Themen dazu zu sagen. Das eine ist doch, wenn jemand in eine ärztliche Behandlung muss, gerade auch als Notfallpatient, aber auch ansonsten zu einer Ärztin, zu einem Arzt soll, dann ist es doch wichtig, dass diese ärztliche Person die Vorkommnisse zu dem Patienten kennt. Dass sie weiß, was war denn früher alles? Welche Krankheiten waren da? Welche Medikamente werden eingenommen? Und das sind alles so Basisinformationen. Was ist bei dem letzten Besuch bei der Dermatologin rausgekommen oder bei dem Orthopäden? Und jetzt haben wir die elektronische Patientenakte. Und idealerweise sind all diese Informationen in einer elektronischen Patientenakte. Und wenn dann ein Krankenhaus in die Behandlung einbezogen wird oder ein nächster Arzt, dann fangen die nicht bei Null an, wieder alles zu erfragen, sondern können die Kenntnisse nutzen. Und das ist insofern wichtig, dass wir auch immer versuchen, nicht doppelt Untersuchungen zu machen und dass wir natürlich auch Verläufe sehen wollen. Wie entwickelt sich dann eine Situation? Krankenkassen wissen natürlich ganz viel dazu, aber die dürfen wieder aus Datenschutzgründen nicht all das preisgeben. Also wir brauchen diese elektronische Patientenakte und die ist in meinen Augen so zu gestalten, dass eben die Menschen ihre Daten darin freigeben. Also dass der Hausarzt die Daten dort einpflegt und die anderen Ärzte eben auch. Das ist so ein bisschen wie bei der Organspende. Bei der Organspende ist es ja so, da müssen wir aktiv sagen, wir sind bereit, Organspender zu werden. Also ich bin dazu bereit. Und so ist es auch bei der elektronischen Patientenakte im Moment. Und diese Bekenntnis, das tun viele nicht, aber auch, weil sie gar nicht wissen, dass sie es tun sollen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, Aufklärung. Das heißt, mir wäre am liebsten, jeder ist erstmal verpflichtet, dass die Daten zusammengeführt werden. Und wenn ich das dann nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann kann ich sagen, ich will es nicht und dann wird es auch nicht gemacht. Aber ansonsten, stellen Sie sich vor, es wird jemand hingerufen zu einem Notfall, die Adresse ist bekannt, der Patient ist identifiziert, der liegt bewusstlos im Treppenhaus, dann ist es doch besser, wenn die Notärztin, die dorthin fährt, die Vorgeschichte von diesem Patienten schon kennt, als wie in einer Blackbox gar nicht weiß, wen sie antrifft, gar nicht weiß, dass die Herzoperation vor einem halben Jahr war, dass der EKG-Befund sich verändert hat und, die Medikamente umgestellt wurden. Und ich glaube, für beide Seiten, also für die Patienten sowieso, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, ist es einfach ganz, ganz wichtig, möglichst viel zu wissen und dann wird man das beste Behandlungsergebnis erzielen können.
Das heißt, wir bleiben mal kurz bei diesem praktischen Beispiel, was Sie gerade aufgerufen haben. Ich glaube, das ist vielen auch einfach nicht klar. Das heißt, wenn ich jetzt all diesen Daten zustimme, so wie Sie sich das eben vorgestellt haben, ich glaube, in der Organspende heißt das ja Widerspruchslösung oder Widerspruchsverfahren. Das heißt, solange ich dem nicht widerspreche, ist erstmal alles zugänglich. Könnte diese Notärztin, von der wir gerade geredet haben, auf dem Weg zum Treppenhaus Name und Adresse des Patienten eingeben und würde schon mal alles lesen können?
Das wäre wunderbar, wenn die diese Information eben hätte zur Vorgeschichte, vielleicht sogar die letzten Blutbefunde einsehen kann. Dann hat die Ärztin natürlich auch viel mehr Chancen, quasi direkt da anzusetzen, was diesem Patienten möglicherweise, wenn er bewusstlos dort liegt, zugestoßen ist. Also wir kommen, ohne dass wir die bestmögliche Informationsdichte zur Verfügung stellen, natürlich auch bei der ärztlichen Behandlung nicht weiter. Und nun haben viele Menschen ja in Deutschland, da fällt dann auch der Begriff German Angst dazu, die Sorge, dass mit den Daten irgendwas Unzulässiges gemacht wird. Aber für mich ist es so, ich rede hier auch als Arzt, weil ich möchte, dass den Patientinnen und Patienten bestmöglich geholfen wird. Und dazu braucht man eben diese Informationsgrundlagen.
Jetzt klingt das ja total sinnvoll, was Sie sagen, und macht auch absolut Sinn. Aber vielleicht geht es manchen Patienten oder Menschen, die uns zuhören, so wie mir auch. Man hört auf der anderen Seite immer wieder, es gibt Kliniken, die können teilweise Röntgenbilder irgendwie noch nicht digital sehen, sondern brauchen die CD. Es gibt Kliniken, wo es schlechten Handyempfang gibt oder noch kein richtiges WLAN und. Ich finde das schon schwierig für den Patienten sozusagen, das zusammenzubekommen. Auf der einen Seite machen wir große Schritte eben beim E-Rezept oder auch bei der Patientenakte. Auf der anderen Seite, wenn man dann im Klinikalltag oder auch im Praxisalltag angekommen ist, bekommt man Papier in die Hand gedrückt, rennt von einem zum nächsten, um seine Sachen zusammenzusuchen. Wie passt das für Sie zusammen? Also wie viel ist da so ein bisschen Schein oder wo stehen wir wirklich bei der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen?
Frau Dr. Schmidt, ich finde, Sie haben das super zusammengefasst. Nur für mich ist es so, ich muss mich doch an dem Guten orientieren. Ich muss mich doch an einem Krankenhaus erstmal orientieren, wo Möglichkeiten sind. Und ich kann doch nicht sagen, ich warte jetzt, bis alle Krankenhäuser auf einer Ebene sind und dann starten wir. Sie sagen, das E-Rezept, da ist ein großer Schritt gemacht, und die elektronische Patientenakte, haben wir so einen Teilschritt gemacht. Aber wir stellen doch fest, dass wir da Schlusslichter sind. Wenn wir uns im europäischen Kontext sehen, laufen wir hinterher. Warum sind wir bei der Organspende so schlecht? Weil wir mit unserer Lösung, die wir haben, leider eben auch zu wenig Bereitschaft haben. Also mein Ziel ist, ich weiß, wie es besser sein kann, also muss ich das Bessere erklären und nochmal erklären. Und irgendwann sagen die Menschen, meine Güte, ich habe da jemanden gehört, der sagt, das muss heute möglich sein. Und dann muss man sich beschweren. Da muss man bei der Politik sprechen. Da muss man mit den Ärztinnen und Ärzten sprechen, mit den Chefärzten, den Krankenhausverwaltungen, und sagt, wie ist das denn bei euch? Warum ist es nicht so? Ein sehr schönes Beispiel ist diese Online-Terminvergabe. Wenn ich gar nicht weiß, dass es das gibt, warum eine Online-Terminvergabe in der Praxis Sinn macht, dann werde ich sie nicht einfordern. Wenn ich aber weiß, ich habe in 4 Wochen einen Termin, und dieses Online-Terminvergabesystem schickt mir eine Nachricht, wenn übermorgen ein solcher Termin frei wird, und sagt, Herr Werner, können Sie dann vielleicht kommen? Vielleicht passt es mir gerade. Dann wird auf der einen Seite mein Termin in 4 Wochen frei, der kann von jemand anderem genutzt werden. Und auf der anderen Seite werde ich über eine Chance informiert, die ansonsten die medizinische Fachangestellte in der Praxis neben allen ihren Themen in der Regel gar nicht bewältigt bekommt. Dann bleibt so ein Slot irgendwie frei oder wird mit einem Notfall gerade gefüllt. Aber ich will doch einfach, dass es erstmal bekannt ist. Dann weiß der Patient, meine Güte, ich habe das jetzt ein paar Mal gehört, auch von anderen, ich stelle doch mal meinem Arzt die Frage, warum kann ich mich eigentlich bei Ihnen nicht online anmelden? Dann sagt der Arzt möglicherweise, kriegen wir doch auch so gut alles hin, Herr Werner. Aber wenn der 5. da kommt in einer Woche, dann wird sich der Arzt sagen, meine Güte, wahrscheinlich kann ich sogar meine Praxis besser organisieren, wenn ich diese Zuverlässigkeit habe und diese Last los bin mit der händischen Terminvergabe oder der Terminvergabe selbst am Computer, wo man dann das eben einträgt. Also ich möchte einfach, dass die Patientinnen und Patienten informiert werden, was heute möglich ist. Das war ja der Grund, warum ich mit Professor Matusiewicz zusammen dieses Buch geschrieben habe, Der smarte Patient, weil wir eben sagen, Digitalisierung kann dir helfen. Und ich persönlich glaube, dass die Bevölkerung einen ganz großen Anteil dabei haben kann, wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen das jetzt haben, wir fordern es ein. Dann werden sich auch solche Politiker bewegen, die heute sagen, naja, wir haben viele andere Themen, Brückenbau und. Das ist jetzt nicht so mein Bedürfnis. Aber wenn die Menschen verstehen, dass Gesundheit das zentrale Thema ist, das sie alle irgendwo betreffen wird, dann können wir Menschen mobilisieren. Das ist der Grund, warum es mir so wichtig ist, immer und immer wieder darauf hinzuweisen.
Ja, absolut. Ich will auch gleich nochmal auf so unterschiedliche Punkte in der Digitalisierung. Es geht ja eben nicht nur um diese Patientenakte, nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Aber eine Frage noch im Anschluss an das, was Sie gerade gesagt haben, wo es darum geht, eben Menschen zu mobilisieren, beziehungsweise auch erstmal abzuholen und ihnen zu erklären, was auch Sie davon haben. Es ist ja nun mal so, in der Medizin, im Gesundheitswesen sind eben oft Menschen unterwegs, die älter sind, Menschen, die beeinträchtigt sind, Menschen, denen es eben nicht gut geht, die aber ganz besonders dieses System brauchen. Wenn jetzt wir schon oder ich schon das Gefühl habe, ich bin eigentlich nicht gut abgeholt und weiß gewisse Dinge nicht oder weiß nicht, wie ich an sie rankomme oder wie ich sie nutzen soll, was glauben Sie, wie holen wir diese älteren, diese gebrechlichen, diese beeinträchtigten Menschen ab, um die Digitalisierung nach vorne zu greifen? Da machen wir in meinen Augen gar nichts.
Genau, also es gibt ja wenige Themen, die so wenig in der Öffentlichkeit adressiert werden, wie der demografische Wandel und die Folgen. So viele alte Menschen, gerade auch die in Alten- und in Pflegeheimen, werden geradezu vergessen. Es scheint sich keiner dafür zu interessieren. Das ist ein Riesenthema. Deswegen adressiere ich dieses Thema auch immer wieder. Jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Das eine tun und das andere nicht lassen. Wir können jetzt nicht sagen, weil wir die Älteren teilweise gebrechlichen Menschen haben, denen wir mit Digitalisierung auf diese Weise nicht helfen können, dann stellen wir das System wieder in Frage und warten. Ich weiß nicht, worauf. Ich muss all die, die in der Lage sind und ein Smartphone haben, die allermeisten heute zur Verfügung, die muss ich mitnehmen. Da sind auch 70, da sind auch 80-Jährige dabei. Aber Sie haben recht, es gibt natürlich, aber auch Jüngere, solche Menschen, die können es einfach nicht. Aus vielen Gründen. Vielleicht findet man Hilfspersonen, die unterstützen können. Und ansonsten müssen wir natürlich alle anderen Systeme auch nutzen. Aber uns soll dieses Gespräch jetzt auch noch einmal bitte Anlass geben, zu sagen, was tun wir wirklich für die alten Menschen, die immer mehr werden und die immer kränker werden, die aus dem Arbeitsplatz, wo sie heute tätig sind, in Krankenhäusern, in Praxen, in Krankenversicherungen, überall ausscheiden und zu Patienten werden. Also ein Riesenwandel. Und da sage ich Ihnen, bei aller Skepsis um Digitalisierung, da ist meine Skepsis noch viel größer. Was passiert mit diesen Menschen?
Jetzt haben wir ja schon rausgehört, eindeutig, Sie sind eben ein Fan, ein Vorantreiber der Digitalisierung. Es gibt aber auch Dinge, wo Sie skeptisch sind. Da will ich jetzt mal auf zwei Sachen eingehen. Und einmal sind Sie vorsichtig, was das Googlen angeht. Und ich glaube, also es gibt niemanden, der nicht schon mal irgendwas gegoogelt hat, was er selbst verspürt oder glaubt zu haben oder auch tatsächlich hat. Und man muss sagen, bei der knappen Termin bei Fachärzten oder auch oft den schlechten Aufklärungsgesprächen ist das irgendwie völlig normal. Ich will das auch überhaupt nicht verurteilen. Sie sagen aber, man sollte da einen kritischen und reflektierten Umgang mit haben. Das klingt so ein bisschen, das kann man fast über alles sagen. Wie stellen Sie sich das vor? Also wenn wir sagen, wir sind für die Digitalisierung, gehört aber eben ja auch dazu, dass man sich im Internet informiert. Wie kann ich da als Patient kritisch und reflektiert bleiben, ohne das Wissen und die Ahnung, die Sie von Medizin haben?
Also da will ich gerne wie folgt darauf antworten. Ich muss das kurz einmal gerade Ihre Frage eben Revue passieren lassen, weil ich will auf gar keinen Fall die Information der Bevölkerung, die sie im Internet zu Gesundheit herauszieht, irgendwie schlecht reden. Weil ich mir sage, wir brauchen informierte Patienten, informierte Menschen. Vorab, wenn ich Menschen und Patienten sage, wir sind alle Patienten. Der eine mit Zahn, der andere mit Rücken, der dritte mit Herz oder mit Krebs. Wir sind alle zu unterschiedlichen Zeiten Patienten. Deswegen sind wir alle Patienten. Und ich denke bei Patienten nicht immer an den Schwerkranken im Krankenhaus. So, und jetzt informieren die sich. Das finde ich absolut gut. Ich glaube nur, man muss sich dort informieren, wo auch die Qualität der Informationen gegeben ist. Gerade wenn man kritisch kranke Patienten hat, wenn man besondere Erkrankungen hat. Also ich sehe es nicht jetzt so negativ, wenn ich es vielleicht irgendwo gesagt oder geschrieben habe, dann bin ich vielleicht auch falsch verstanden worden. Das ist ein wichtiger Teil heute für Informationen, aber man muss es trotzdem immer wieder hinterfragen lassen und damit sind jetzt nicht Ärzte überflüssig. Es kann einem helfen. Es gibt ja diverse Entscheidungsunterstützungssysteme, zum Beispiel EDA Health, um eines zu nennen. Da geben Sie Ihre Symptome ein. Das System gibt Ihnen eine Empfehlung zur Diagnostik, was Sie tun sollen. Aber immer mit dem Vorbehalt, dass es natürlich auch wieder ärztlich verifiziert wird oder durch andere Personen im Gesundheitswesen. Das ist so der eine Fluss, das ist dieser Datenfluss. Das andere, was ich oft moniere, ist die Freizügigkeit, mit der Patientinnen und Patienten Daten bei Facebook überall einstellen, intimste Dinge, auch Röntgenbilder von sich selbst posten, Laborbefunde, teilweise Gensequenzen. Da sage ich, das halte ich schon für etwas schwierig, aber das ist auch ein Ausdruck von, ich finde keine, die mir irgendwie zuhören. Also lassen Sie, oder mir wäre es lieb, wenn wir sagen, da ist unfassbar viel Bewegung drin, aber man sollte es nicht jetzt völlig, ich sag mal, missbilligen. Man muss sehen, wie bekomme ich die Chancen hin, gerade was Selbsthilfegruppen gibt. Es gibt solche, die online verfügbar sind, wie zum Beispiel Yes We Cancer, eine Plattform für onkologisch Erkrankte. Es gibt aber auch bei Facebook, gerade für sehr kleine Gruppen von betroffenen Patienten, solche, die sich zusammenfinden über dieses Medium, die sie selbst im Ruhrgebiet ansonsten nicht treffen würden. Also es sind viele, viele Aspekte, die zu überlegen sind. Am Schluss geht es darum, vernünftige, valide Informationen zu bekommen und nicht irgendwelchen Scharlatanen aufzusitzen und dann im Zweifel eine Medizin quasi an sich anwenden zu lassen, die einfach inakzeptabel ist. Das ist so ein bisschen ein Punkt, den ich dann gerne mache.
Sie haben gesagt, vielleicht missverständlich. Ich glaube, ich habe das aus Ihrem Buch, diesen Satz, und aus Ihrem Buch habe ich auch, dass Sie ebenfalls zumindest mal, ich bin vorsichtig, kritischer oder zweifelnder sind bei der Benutzung von solchen Schrittzählern, weiß ich nicht, Fitness-Tests, Diät-Tagebücher, weiß ich auch nicht, was man mittlerweile eben alles als Apps auf sein Handy laden kann und die einem dann den Tag über oder in bestimmten Phasen des Lebens oder zu bestimmten Dingen ja, Tipps geben, einen kontrollieren, einen motivieren oder auch vielleicht zu sehr beeinflussen. Warum sind Sie da so skeptisch?
Also ich sage, wenn das eine Motivation ist, dann ist das auf jeden Fall was Gutes. Das ist ja was, man braucht Motivation. Ich selbst brauche auch Motivation. Ja, ich brauche dann irgendwelche, wie Sie es sagen, Ergebnisse. Was habe ich denn heute gemacht? Und dann sage ich mir, Mensch, ich muss noch ein wenig mehr tun. Das ist so eine Rückmeldung. Aber ich möchte mich nicht von so einem Gerät quasi abhängig machen, dass ich morgens mein Gerät frage, wie habe ich geschlafen? Ich möchte für mich empfinden, ich habe gut oder schlecht geschlafen. Das ist die Message. Die Schlafmediziner bestätigen das auch. Und dann kann nicht sein, dass mir aber die Maschine sagt, nein, war wieder schlechter Schlaf. Also das sind so Dinge. Ich glaube, am Schluss macht es die Gesamtheit der Daten. Und diese Daten gehören genauso in eine Betrachtung wie dann auch Labordaten, wie das Gewicht, wie Wassereinlagerung, bis hin zu Mimik, bis hin zu Sprache, zu Stimme. Das sind ganz, ganz viele Themen. Aber man muss immer sehen, es ist eine Gesamtbetrachtung. Das ist schon, auch wenn es ein spezieller Ausdruck ist, eine holistische Betrachtung zum Gesundheitszustand eines Menschen.
Das heißt, auch da gilt wieder eben genau auswählen und sich überlegen, für was brauche ich das und was macht das mit mir am Ende. Jetzt haben wir schon ein paar Dinge, also die Patientenakte, wir haben sozusagen die Apps, die Terminvergabe besprochen. Noch ein großes Thema, was alleine aufgrund des Ärztemangels und der Schließung von Kliniken kommen wird oder immer mehr kommen wird, ist die Telemedizin. Gesundheit ist ja was wahnsinnig Emotionales für den, der betroffen ist. Und oft ist es ja einfach wichtig, dass man den Menschen, der einen da behandelt, der einem einen Ratschlag gibt, sieht und umgekehrt auch, dass der Mediziner den Patienten im Ganzen sieht. Wie verhält er sich denn zum Beispiel? Wie läuft er denn? Ja, wie sieht er eigentlich aus? Wir kommen auch um die Telemedizin in Zukunft nicht herum, das ist mir schon klar. Aber wo sehen Sie da echte Vorteile und wo ist der aber auch, ehrlich gesagt, Sie sind Selbstmediziner, irgendwie Grenzen gesetzt bei der Behandlung? Wo machen Sie die Behandlung vielleicht auch schlechter?
Ich glaube, es hängt auch immer ab von Angebot und Nachfrage. Also die ideale Welt, die erfahrene, ältere Hausärztin, die sich Zeit nimmt, um sich mit mir zu unterhalten und dann überlegt, was ich denn haben könnte. Und dann macht sie eine Therapieempfehlung und wir treffen uns in ausführlicher Zeit in 14 Tagen wieder. Das ist wunderbar, aber das funktioniert nicht immer. Jetzt muss ich überlegen, was macht man denn in der Zeit dazwischen? Oder was macht man bei chronisch Kranken, die letztlich nur kurz zu einer Rücksprache in die Praxis kommen? Sollen die sich auch immer in das volle Wartezimmer setzen? Und so glaube ich, gibt es eine Reihe von Anwendungen, wo man sagen kann, Mensch, da ist Telemedizin gut, da kann sie auch eine erste Orientierung geben. Gerade vor dem Hintergrund, überfüllte Praxen, überfüllte Notfallsprechstunden. Wer geht jetzt mit seinen Beschwerden am Samstagabend in die Notaufnahme? Oder kann jemand Erfahrenes sagen, wenn ich Sie so höre, aus meiner Sicht in der Ferndiagnose, aber ich glaube, Sie können bis morgen Vormittag auf jeden Fall warten, Sie können den Krankheitsverlauf abwarten. Also diese Dinge, deswegen sage ich, beides sehr wichtig. Natürlich, die schafft nicht die Menschen ab, schafft nicht die Ärztinnen und Ärzte ab, aber sie kann das System bereichern und sie kann eine Orientierung geben. Nehmen wir eine telemedizinische Betrachtung von Hauterkrankungen. Das ist auch etwas, was sich immer mehr, ja, ich sag mal, verbreitet, gerade bei Geschlechtserkrankungen. Man hat irgendein unangenehmes Gefühl im Intimbereich, man mag damit nicht zum Arzt gehen. Das sind auch Menschen, die solche telemedizinische Beurteilung quasi nutzen. Und so gibt es ganz viele Aspekte. Wenn ich jemanden aus dem Krankenhaus entlasse, dann ist nicht morgen und übermorgen auch immer gleich eine Gemeindeschwester da, die sich darum kümmern kann. Mitunter aber könnte eine Tele-Nurse, wie man dann auch sagt, den Kontakt, den Blickkontakt zu den Patientinnen und Patienten haben. Sie hat ein Gefühl dazu, sie hat Berufserfahrung und sagt, nee, ich muss jetzt heute nicht kommen, aber morgen früh komme ich zu Ihnen. Wenn wir es schaffen, auch das als eine wesentliche Ergänzung, gerade auch für mitunter ja ärztlich sehr unterversorgte Regionen auf dem Land zu sehen, wenn ich dort vielleicht auch noch andere Assistenzberufe einsetze. Es gibt ein Berufsbild, das heißt Physician Assistant, Arztassistent. Es gibt solche Community Health Nurses, die können eben genau auch in der Breite, in der Fläche solche Einschätzungen von Patienten machen, dann aber auch wieder unterstützt mit Telemedizin. Also, Frau Schmidt, Sie sehen, da sind viele Anwendungen und ich glaube, wir müssen Erfahrungen sammeln und nicht an einzelnen Problemfällen das wieder in Frage stellen. Auf jeden Fall ist die Telemedizin in meinen Augen nicht mehr wegdenkbar und sie ist ein wichtiger Punkt bei der Frage, was machen wir mit dem anstehenden Ärztemangel? Auch da muss sie mitgedacht werden.
Ich sehe schon, Sie finden mich zu kritisch, aber ich mache trotzdem weiter. Kommen wir noch zur KI. Also die KI ist ja auch mittlerweile schon fast aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken, auch nicht aus der Gesundheitsversorgung. Soweit ich weiß, ist sie auch wirklich sehr gut, zum Beispiel im Auswerten von Röntgenbildern und solchen Dingen. Wir haben alle in der Corona-Pandemie auch das Wort Triage kennengelernt. Und wie Sie sagen, der Ärztemangel wird dazu führen, dass nicht mehr alle so gut versorgt werden können. Wie kann zum Beispiel eine KI viel besser entscheiden als vielleicht der Arzt, wer als erstes drankommen muss, wo die Not größer ist, weil Emotionen rausgenommen werden? Wo sehen Sie die KI neben der klassischen Betrachtung von Röntgenbilder oder der Zuordnung irgendwelcher Medikamente noch auch als Assistenz von einem Arzt zum Beispiel? Ich denke da, wie gesagt, an das Emotionale, was ja auch kein Arzt, keine Pflege ausschalten kann.
Also, das eine ist, die KI einzusetzen, um zum Beispiel die Diagnostik zu optimieren. Sie haben das angesprochen, erwähnt, Röntgenbilder, Labordaten, Augenhintergrund, bestimmte Hautmuster und. Da glaube ich, kann die KI sehr, sehr viel bewirken. Nun kommen wir in die nächste Stufe rein. Das ist, KI soll bei Entscheidungen mithelfen. Ich glaube, das kann sie dann auch sehr gut, wenn das um eine personalisierte Zuordnung geht. Man hat also die Daten, man hat die Befunde, angefangen bei Gendaten bis hin zu bestimmten Biomarkern oder bestimmten Verhaltensprofilen. Und dann wird gesagt, für diese Person individuell gibt es vielleicht 2 oder 3 Behandlungsoptionen. Und dann sollen die Ärztinnen und Ärzte das natürlich mitentscheiden. Aber dann ist KI auch in einen Entscheidungsprozess einbezogen. Dass jetzt die KI quasi letztverantwortlich und alleine irgendwelche Entscheidungen trifft, ich glaube, da sind wir noch deutlich weit von entfernt. Ich weiß aber auch nicht, das auszuschließen für in vielen Jahren, weil ich mich auch da ja wieder nach der Alternative erkundige. Das heißt, wenn wir genug Mensch zur Seite haben, solche Menschen, die fachlich hochkompetent sind, die in der Lage sind, diese Entscheidungen zu treffen, wunderbar. Wenn wir das nicht haben, dann muss man immer überlegen, wo geht es hin? Nun kommen Sie zur Emotionalität, zur Empathie. Und ich sage mir, da ist jetzt ein Herr im Pflegeheim, wird dort 3 Jahre von einem humanoiden Roboter in einigen Jahren betreut, spielt mit dem Roboter täglich, der achtet auch auf die Medikamenteneinnahme, misst den Blutdruck und begleitet ihn, weil einfach auch zu wenig Personal dort ist. Und dieser Mensch stirbt dann oder wird über die letzten Stunden begleitet. Auch da halte ich eine vernünftige Begleitung dann gar nicht mehr für ausgeschlossen durch solche Systeme, weil sich eine Emotionalität aufbaut zwischen Mensch und Maschine. Das ist nicht das, was wir anstreben, aber die Alternative Einsamkeit, das ist eben die schlechtere Alternative. Und deswegen werbe ich auch dafür. Und Frau Dr. Schmidt, ich habe Sie keinesfalls empfunden als besonders kritisch. Ich genieße solche Fragen auch. Aber ich werbe dafür, dass wir Gedanken zulassen und dass wir dann sagen, wollen wir das? Wie weit ist es? Und was ist unsere Alternative?
Jetzt haben Sie ja schon viel, also ich sag mal, das, was Sie, dieses Szenario, was Sie gerade aufgezeichnet haben mit den Robotern, ist auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite irgendwie auch erschreckend. Meine letzte Frage zielt dahin. Sie sind so tief in dem Thema drin, wie wir alle nicht. Wie sieht denn nun die Gesundheitsversorgung in 10 Jahren bei uns aus? Und da will ich nicht unbedingt hören, wie Sie sich das wünschen würden, sondern was ist denn realistisch? Was können wir denn dabei mit all den Gegebenheiten, eben der Skepsis in, sowohl auf der medizinischen Personalseite wie auch bei den Bürgern erreichen? Was macht der Personalmangel etc. etc. und auch die Hightech-Medizin, die sich immer weiterentwickelt? Ist dieser Roboter schon in 10 Jahren realistisch oder was glauben Sie, ist so in 10 Jahren los?
Also ich glaube, dass solche Roboter in 10 Jahren realistisch sind. Ich glaube, dass in Deutschland möglicherweise dann noch eher etwas Zurückhaltung besteht. Wir werden das alles sehen. Ich bin davon überzeugt, dass die künstliche Intelligenz die Diagnostik deutlich optimieren wird. Ich bin davon überzeugt, dass Diagnostik immer stärker maschinell wird und dass dann die Ärztinnen und Ärzte dichter an den Patientinnen und Patienten arbeiten können. Das halte ich für absolut vorstellbar. Was wir heute nicht angesprochen haben, das ist etwas, was zwingend passieren muss. Wir müssen uns viel mehr um Prävention kümmern, wirklich aktiv. Da sind wir dann auch wieder bei datenbasierter Prävention. Ich muss versuchen, dass wir Volkskrankheiten wie beispielsweise Diabetes, was dazu gehört, Übergewicht, dass wir da die Menschen wirklich besser begleiten. Ich hoffe, dass wir Konzepte haben, wie wir mit degenerativen Erkrankungen mehr umgehen, mit Demenz, was wir mit den Personen machen, wie es dann weitergeht, gerade in Anbetracht der Pflegesituation. Aber das sind alles so Themen, wo ich sage, wir sollten jetzt auf keinen Fall irgendwie verzweifeln. Künstliche Intelligenz wird uns dabei helfen. Sie ist kein Allheilmittel. Wir dürfen trotzdem die Hausaufgaben nicht vergessen. Wir müssen sehen, dass hier eine digitale Infrastruktur hinkommt. Wir müssen sehen, wie halten wir die jungen Leute in dem Beruf, die sagen, ich möchte Ärztin oder Arzt werden oder Gesundheits- und Krankheitspfleger oder was auch immer für einen Beruf. Wir müssen das Studium hinterfragen. Ist es wirklich so? Wenn ich jetzt von einer Studentin gehört habe, die in einer Physikklausur für Mediziner sitzt, kein Taschenrechner benutzen darf. Da muss ich sagen, wir sind jetzt aber 2024, da habe ich null Verständnis für, weil engagierte junge Leute durch solche Selbstverherrlichungen von bestimmten Professoren an einer Berufsausübung letztendlich, ich sag mal, gehemmt werden. Denn mit oder ohne dieser Physikaufgabe können es exzellente Ärztinnen und Ärzte werden. Und dazu gehört eine radikale Neuausrichtung auch solcher total veralteten Strukturen im Unterricht.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, auch schon 2004 hätte man als Mediziner einen Taschenrechner benutzen dürfen, wenn auch alle anderen das tun. Aber ja, also das war ja ein Schlussplädoyer, wo einem gar nichts anderes übrig bleibt, an diese Digitalisierung zu glauben und sich da auch weiter mit zu beschäftigen. Ja, lieber Herr Professor Wenner, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr interessant, hat Einblicke gegeben, ja, mit denen man sich sonst nicht so sehr befasst, finde ich.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Sie haben es mitbekommen, wir stehen vor echt großen Umwälzungen in diesem Gesundheitssystem. Also, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Messages. Halten Sie sich informiert darüber, was passiert. Ich danke Ihnen für das Interesse am Podcast. Wenn er Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind, dann zu einem ganz anderen Thema. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.